So, es geht wieder weiter. Eine neue Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute mein Gast ist Thomas Langer, Friese, Freunde Bits. Ihr werdet ihn wahrscheinlich alle kennen. Und wir haben uns ganz kurz entschlossen, mal über das Thema Preis zu reden. Preisangst, Preisbindung, Preishöhe, das Thema Freundschaftspreise, das Thema schlecht kalkulierte Preise. Also alles, was wir glauben, was mit dem Thema Preis und nachher mit dem Thema Gewinn in der Kasse zu tun hat, wollen wir heute mal in dieser Folge beleuchten. Thomas, sein Thema ist ja als Consultant und als Unternehmensberater Mitarbeiter führen, Mitarbeiter in die Kraft bringen und das natürlich auch an messbaren Daten und Zahlen. Und ihr wisst alle, es geht nachher nicht um das Gefühl, wie gut ihr performt oder wie wenig gut ihr performt, sondern es geht eiskalt darum, was bleibt nach allen Abzügen, nach der Steuer für euch übrig. Und wie sollten wir vielleicht auch das Thema Wunschpreiskalkulation, also welchen Preis brauchen wir wirklich, beleuchten. Ich freue mich ganz arg auf das Gespräch, freue mich, dass das so kurzfristig geklappt hat und ich wünsche euch jetzt ganz arg viel Spaß mit der neuen Folge von Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere.
Folge 147. Heute zu Gast der wunderbare Thomas Langer.
Dann sage ich ready, steady, go und herzlich willkommen. Wie ist dein Name?
Thomas Langer.
Wie lange bist du Friseur?
Ich bin seit 27 Jahren in der Branche.
Boah. Warte mal, hast du 97 gelernt?
Du bist ein Rechentalent. Nee, ich habe 98 angefangen. Dann sind es erst 26 Jahre. Also danke schön für die Korrektur.
26 Nein, weil ich
habe 98 angefangen.
Ich dachte immer, du bist ein ganzes Stück jünger als ich.
Ich sehe nur so aus.
Da bist so ein Glücksmensch. Ich muss eine Teenager-ähnliche Kopfbedeckung tragen, damit ich noch als Jugendlich durchgehe. Du machst das ohne.
Ich mach das ohne, ich weiß. Drecks also man Neid. Sieht mir die Erfahrung ja. schöne Ehrlichkeit. Ja, tatsächlich. Schon lange in der Branche und davon 9 Jahre aktiv Friseur.
Wunderbar. Jetzt bist du dann angestellt oder selbstständig?
Selbstständig.
Sehr schön. Wie verdienst du dann im Moment dein Geld? Wenn du sagst, du warst aktiv Friseur, dann heißt das ja, du bist es jetzt im Moment nicht.
Genau. Also ich habe von 98 bis 2007 war ich so wirklich im Salon. Wer jetzt nachrechnet, merkt, das sind nicht die ganzen 9 Jahre, wegen Ausbildung etc., Bundeswehr dazwischen. Und bin jetzt seit 5 Jahren selbstständig, nachdem ich eine lange Zeit bei einem großen Haarpflegekonzern aktiv war und mich da eingebracht habe. Bin jetzt seit 5 Jahren eigenständig unterwegs. Ich bevorzuge tatsächlich den Begriff eigenständig, weil ich von dieser Idee mit dem Selbst und ständig bewusst Abstand nehme. Also ich versuche auch meine Arbeitskultur so zu gestalten, dass ich da all meine Lebensthemen, Kinder und Beruf unter den Hut bekomme. Von daher eigenständig seit 5 Jahren. Und wie verdiene ich mein Geld? Ich bin Unternehmensbegleiter in der Friseurbranche, als friseurfreund.biz da aktiv. Und vor allem verdiene ich mein Geld über 2 Themen. Einmal das Thema Preiskonzeptanpassung begleiten in Unternehmen. Und das andere Thema ist Arbeitskultur in Unternehmen zu verbessern.
Okay, das heißt,
Geldquellen.
Ich schreibe Bücher. Ich nicht. Das heißt, man kann, wenn man jetzt das Thema, worüber wir jetzt heute die ganze Zeit oder ein Großteil unseres Gesprächs hinauslaufen wird, über das Thema Preis. Also Friseure, die einfach für sich sagen, ich bin da nicht firm drin, dieses ganze Betriebswirtschaftsding, was ich beim Meister machen musste, das hat sich mir schon immer widerstrebt, weil ich bin ein freigeistlicher, kreativer und emotional sehr aufgeladener, dem Mensch zugewandten und nicht so der Zahl zugewandten Person, dann dürfen die dich anrufen und dann kommst du und sagst, tada.
Ja, und gleichzeitig gibt es einen ganz wichtigen Aspekt, den ich anders mache als klassische Unternehmensberater. Das okay. muss man hier sauber abgrenzen, weil was ich nicht mache, ist irgendeine Kalkulationshilfe und irgendwelche Excel-Tabellen, sondern was ich mache in den Unternehmen ist, die Friseure und vor allem auch die UnternehmerInnen zu aktivieren und ihnen den Mut zu geben, diese Schritte auch zu tun. Weil wir okay. wissen in der Branche, dass die meisten Unternehmen nicht gute Preise haben oder nicht den passenden Preis haben, um gut davon zu leben. Und es liegt ja häufig nicht an der Kalkulation, weil das kannst du irgendwo eine Tabelle tippen und dann kriegst du ein Ergebnis, sondern es liegt am Mut, den Preis dann auch zu nehmen. Also wir haben okay. eine unglaubliche Freundschaftspreisproblematik in der Branche. Wir haben vor allem eine ganz große Preisangst. Ne? Diese, oh Gott, wenn wir die Preise anheben, dann gehen uns die Kunden alle weg. Und da haben die Geschäftsführenden und die Friseure gleichermaßen Angst. Und diese, okay. diesen Hebel betätige ich, dass ich sage, hey Leute, wenn ihr wollt, dass ihr endlich mehr finanziellen Spielraum in eurem Unternehmen habt, von dem bestenfalls alle profitieren, also Unternehmer und eben auch die Friseure, dann müsst ihr vor allem euch trauen, euch mit dem Preis euren Kunden zuzumuten. Und diesen Mut, daran arbeite ich mit meiner Unternehmensbegleitung.
Cool. Was? Ich hab mich hier aufgeschrieben, Expertise und Erfahrung, weil ich natürlich auch möchte, dass die Leute verstehen, wo hast du dieses ganze Wissen gesammelt? Und du hast ja vorhin schon mal gesagt, du hast für einen großen Kosmetikhersteller gearbeitet. War das Teil dieses Erlangens der Expertise und Erfahrung?
Ja, weil ich bei dem großen Haarkosmetikkonzern, alle, die mich kennen und das hören, die wissen, dass es Wella war. Und bei denen habe ich.
Jetzt muss ich denen Rechnung stellen.
Oh. Ja, genau. Hätte auch L'Oreal sein können.
Jetzt muss ich denen auch noch eine Rechnung stellen.
Kannst du auch noch machen. Ich sagte, wir haben sie alle benannt jetzt, ne? Noch nicht ganz alle. Die Situation war so, ich habe als Fachtrainer angefangen, habe Friseuren beigebracht, wie sie noch schöner Haare machen. Und das ist total toll. Ich glaube sogar, dass die Friseurbranche in großen Teilen eine ganz gute Qualität hat und trotzdem nicht den passenden Preis nimmt, also den Preis noch unter der eigenen Qualität ansetzt. Und habe gemerkt, okay, das ist jetzt nicht nur der Hebel. Eine Top-Fachlichkeit ist nicht der Hebel für wirtschaftliche Stabilität. Nächster Punkt war dann, dass ich eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht habe. Also ich bin Betriebswirt IHK. Und
wow.
da ging es dann natürlich viel um die Zahlen. Den Meister habe ich natürlich auch. Da ging es dann viel um die Zahlen. Aber das hilft ja alles nichts, wenn du, wie gesagt, den Mut nicht hast, für deine gute Leistung auch den richtigen Preis zu nehmen oder den richtigen Preis zu kalkulieren. Und in der Wella-Zeit, ich war dann lange im Großkundenbetreuungsbereich, habe ich gemerkt, es fehlt so diese Schlüsselstelle, diesen Mut bei den Friseuren und bei den Salonleitungen etc. aufzubauen. Und der erste Freundschaftspreis-Workshop hat schon 2016 stattgefunden bei einem großen Kunden, den ich betreue. Grüße gehen raus, weil sie werden es bestimmt hören und kennen mich entsprechend. Hat es dort schon mal angefangen. Und da hat man gemerkt, hey Leute, wir haben ein Umsatzschlupfloch, das ist 20% groß. Also 20% der Preise oder der Umsätze werden nicht genommen.
Also die haben ausgerechnet nach ihrer Preisliste, pro Tag hätten wir den und den Umsatz. Am genau. Ende des Tages stellen sie fest, es sind 20% weniger in der Kasse.
Richtig.
Okay, das führst du jetzt mal kurz aus. Führ das mal aus. Wo kommt das her und warum ist das da?
Wo kommt das her? Das ist jetzt irritierend, weil du verlässt gerade den Raum, mein Guter. Ne? Also, du hast mich auf den Ohren, von daher, wir hören uns jetzt. Also, ach so, sehr gut. Ja, komm mal hier, bringen wir das Leben rein in die Episode. Also, pass mal auf, das ist so. Die Friseure haben fast immer ein Preiskonzept, was auf Baukasten basiert. Also man stückelt den Preis aus den einzelnen Dienstleistungen zusammen für den Kunden.
Ich habe einen Haarschneiderpreis, ich habe einen Kolorationspreis, ich habe einen Pflegepreis.
Dann hast du noch einen Strähnenpreis. Den Strähnenpreis hast du für 20 Folien, 30 Folien, 50 Folien. Dann hast du noch einen Pflegepreis, 13 Euro, 15 Euro, 18 Euro und das große Paket für 30 Euro. Also viel Vielfalt in dieser Preisliste. Mhm. Und wenn du jetzt als Friseur nicht wirklich überzeugt bist von deiner Arbeit, ein gutes Standing hast für dich selber, nicht so eine extreme Freundschaft mit deinen Kunden, ne? Also wenn das alles da wäre, dann würde man auch den richtigen Preis zusammenstellen. Die Erfahrung ist aber, dass der Preis so zusammengepuzzelt wird, dass der Kunde die Dienstleistung bestmöglich billig bekommt. Und diese Lücke, die da entsteht, das sind die Freundschaftspreise, die da abfließen. Also 20%, teilweise mehr. Kurze Geschichte, ich saß in einem Meeting mit einem, bei einem großen Kunden, großes Unternehmen, und ja, viele SalonleiterInnen anwesend. Und auf meine Frage, ihr Lieben, wie viel von 1000 Euro Umsatz kommen nicht in der Kasse an, weil es vergessen wurde, weil man nicht den Langhaarzuschlag gedrückt hat, weil man sich nicht getraut hat, den richtigen Preis zu nehmen, weil man so eine Art Marketingpreis gemacht hat und gedacht hat, komm, für Sebastian heute ein bisschen billiger, da binde ich ihn ein bisschen an mich und so weiter. Wie viel Prozent oder wie viel von 1000 Euro werden nicht gemacht? Und die erste Friseurin ergreift das Wort. Sie öffnen sich mir gegenüber immer sehr. Das ist auch die Grundlage für meine Arbeit. Bin ich auch immer wieder froh, weil nur so kommen wir an die Punkte ran, die wir wirklich auch mal bearbeiten müssen.
Ja.
Und die Kollegin sagt, naja, von 1000 Euro würde ich sagen, fließen so 350 weg.
Leck mich die Tasch.
Das ist eine geschäftsführende Person neben mir und wurde ganz doll nervös.
So, ich wollte gerade sagen, hat die Schnappatmung gekriegt?
Aber Sebastian, das Problem ist, das ging ja dann weiter. Also, naja, 250, 200, 300, das sind leider Gottes realistische Zahlen. Und warum kann ich das so sagen? Warum sind das realistische Zahlen? Ich habe schon über 35 Unternehmen auf ihrem Weg zum neuen Preiskonzept begleitet, weil du ja nach Expertise auch fragst.
Ja, ja. Ne?
Und ich weiß sehr genau, wo die Schuhe drücken. Ich weiß auch sehr genau, was die Preislisten an Schlupflöchern hergeben. Und ich weiß vor allem, was es braucht, dass die Friseure da in ihren Mut kommen und vor allem auch die Geschäftsführenden endlich mal da klarer, präziser und eben auch mutiger werden. Ne? So, das ist die Situation, die wir haben. Und dabei helfe ich denen.
Wunderbar.
Und wenn ihr das, und jetzt machen wir noch einen Satz, ne? Der eine Kunde, der auch jetzt ein guter Partner von mir ist, hat mal gesagt, Thomas, wenn alle Friseure die Preise nehmen würden, die auf der Preisliste stehen, dann müssten wir die Preise gar nicht erhöhen. Und da hat er recht. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz, ne? Wir sprechen von Preisanpassungen, Preiserhöhungen und müssen aber, und das ist die Realität, da müssen wir ins Auge schauen, immer damit rechnen, dass ein hoher Prozentsatz wegfließt, auch wenn wir die Preise entwickeln. Ein Kunde rief mich mal an und meinte, Thomas, kannst du mir helfen? Ich habe eine Preisanpassung gemacht, im Schnitt um 10%. Und bei gleicher Kundenanzahl ist nichts zusätzlich in der Kasse angekommen.
Nein.
Ja, weil Preisanpassungen weggeschmolzen werden durch Vergessenspreise, Freundschaftspreise etc. Das ist eine Realität. Jetzt muss man natürlich hingucken. Also
das heißt, ich schlag den Haarschneidepreis um 10 Euro auf und ziehe dann aber bei der Koloration oder Pflege einfach überall nochmal 5 Euro ab, um da wieder rauszukommen, wo sie vorher war.
Um dem Kunden seinen gewohnten Preis bestmöglich zu ermöglichen. Weil der Friseur, also das ist auch so ein Punkt.
Wo Friseure kommt das sind her?
Kommt jetzt. Friseure sind Polyamor. Polyamor? Also du hast ja eine Partnerin, oder hast du mehr aktuell? Böse Frage.
Eine.
Ich habe auch eine. Es gibt ja aber Menschen, die leben mit mehreren Partnern Liebe oder lieben mehrere Menschen. Und das ist Polyamorität. Und wir Friseure, und ich nehme mich da nicht raus, wir führen mit 150 Personen parallel innige Beziehungen.
Okay,
mein Kunde ist schon seit 30 Jahren bei mir, ich kenne all ihre Lebensgeschichten, wir haben ja auch diese große Challenge, dass uns die Kunden immer alles erzählen, ne? Wir wissen jedes Drama und das bildet ja in unserem Kopf auch was ab.
Ja.
Und diese unglaubliche Nähe, diese Polyamorität, diese Verstrickung, die mit den Kunden ist, diese Distanzlosigkeit zwischen Kunde und Friseur, befeuert genau das. Es gibt eine Übung in meinen Workshops, da lege ich 3 Zettel auf den Boden. Auf dem einen steht ich, auf dem anderen steht Unternehmen und auf dem dritten Zettel steht Kunde. Und wenn man dann eine Gruppe von Friseuren mal bittet, stellt euch mal dahin, wo ihr euch am meisten hingezogen fühlt. Was ist der wichtigste Mensch hier in diesem System, was da auf dem Boden liegt? Wo stehen Friseure?
Auf Kunden.
Natürlich, 100% alle. Ich sage nicht, dass die auf ich stehen sollen. Ich sage auch nicht, dass sie alle auf Unternehmen stehen sollen. Aber in der Mitte des Systems zu stehen, wäre eine ganz gesunde Haltung. Denn wir leben ja auch von unserem Business, eigentlich. Also die meisten Friseure wollen ja eigentlich auch ihr Geld damit verdienen. Jetzt reden wir zwei gerade, ich Leipziger, du aus der Nähe von Stuttgart oder aus dem schwäbischen Ländle, ne? Da reden wir natürlich auch gerade von zwei ganz verschiedenen Regionen.
Und ganz anderen Einkommens- und kaufkraftstarken, ja.
Richtig, aber auch anderen Preisen, wobei das gar nicht mehr so dolle ist. Also wenn du jetzt in Leipzig eine Wohnung mieten willst, bist du auch gut also finanziell gut belastet. Der Punkt ist, die meisten Friseure, die ich kenne, oh, ist jetzt ganz hart, ich sag's trotzdem, ist dein Podcast, können von ihrem eigen erwirtschafteten Einkommen in 40 Stunden Arbeit gar nicht selber finanziell leben.
Das ist eine Katastrophe.
Abhängig von ihren Partnern. Also auf Deutsch, man kann sich in Deutschland kaum leisten, Friseur zu sein, weil man dann sein Leben als alleinstehende Person gar nicht gut bezahlen könnte. Nicht leichtfüßig. Und das ist ein Punkt, der geht mir extrem ans Herz. Das ist zugegeben auch ein Punkt, warum ich nicht mehr Friseur bin, weil ich in der Zeit damals, ja alles schon viele Jahre her, das nicht hätte schaffen können, ein Einkommen zu erzielen.
Und du warst in der Industrie?
Na, in der Industrie habe ich ja super verdient, das ist nicht die Frage.
Okay.
Aber als Friseur in meiner Friseurzeit, ich kann die Zahlen nennen, ich bin ja 2007 raus, da hatte ich knapp über 700 Euro immer raus, jeden Monat. 2007. Na, also das ist ja keine Zahl, von der du leben kannst. Und wenn ich mir die Lohnzettel von den überwiegend weiblichen Personen in der Friseurwelt angucke, dann muss ich sagen,
wir schaffen Altersarmut
jetzt nicht. Das ist genau der Punkt. Du, ich habe jetzt keine Namen und überhaupt keine Parallelen, aber genau das ist mir vor kurzem erst passiert, dass eine Kollegin zu mir kam, eine Friseurin, sagte, ich gehe bald in Rente. Ich sage, voll schön. Na, ich weiß noch nicht. Mit ein bisschen über 700 Euro Rente kann ich keine großen Sprünge machen. Nach über 45 Jahren sozusagen, noch länger, mach's nicht präziser, endet sie in so einer Situation. Und das kann nicht sein. Ich finde das unglaublich schlimm. So, und wir müssen uns auch nicht wundern, dass wir da ein Personalthema haben. Das ist der schönste Job der Welt. Dieser Job ist mega geil. Aber wenn du davon nicht eigenständig leben kannst, in einer Zeit, wo Eigenständigkeit und Individualität ja mit das höchste Gut ist, ne?
Ja.
In einer Zeit, wo auch Feminismus und Co. Natürlich dazu führt, und das ist nur positiv, dass Frauen bitteschön eigenständig ihr Leben gestalten. Sehr schlimm, dass das früher anders war.
Jetzt sage ich was ganz Böses dagegen. Die Frau war ja selbst und ständig und Unternehmerin.
Ich bin jetzt gerade bei den Friseuren.
Die war angestellte Friseurin.
Ja.
Ach so, Entschuldigung.
Die war angestellte Friseurin.
Ja, ja, okay.
Ich bin jetzt gerade bei den Friseuren. Die war angestellte Friseurin. Ne?
Ja, okay.
Aber jetzt machst du ein schönes Thema auf, Sebastian.
Immer.
Weil ich weiß, dass ganz viele Unternehmerinnen heute, also heute, die also nicht vor 10 Jahren noch in der goldenen Friseurzeit gewirtschaftet haben, dass die heute sich nicht genügend Unternehmerlohn auszahlen, um davon eine gute Altersvorsorge zu generieren.
Ja, also das hat das Handwerk ja schon immer gehabt. Also nicht nur unser Handwerk, das kenne ich selbst von Elektrikern und Schreinern, die das Thema hatten, dass sie dann irgendwie bis ins hohe Alter ihrer Passion folgen durften, aber nicht aus reiner Liebe zur Arbeit, sondern auch aus reiner Not, was zu essen zu haben. Also da sind wir Handwerker, glaube ich, einfach auch, und da kommen wir wieder auf dieses Leidenschaft und auf dieses zu wenig professionell im Sinne von, ich habe eine Expertise, die verkaufe ich zu dem Preis, was sein muss, und da ist es egal, ob ich Schreiner oder Friseur bin, bin halt einfach zu sehr mit den Händen in mein Werkstück verliebt.
Ja. Der Stefan Konzen von Glünd Cosmetics oder Stefan von Konzen Cosmetics, Marke
Glünd. Muss ich mal aufschreiben, wen ich
hat, genau, der hat mal gesagt, dass das Blöde an der Friseurbranche ist, dass Künstler und Preisbestimmer in einer Person sind. Wenn nämlich ein Künstler, und ich mache es mal am Beispiel Neo Rauch, so ein ganz bekannter lebender Künstler aus Leipzig, wo die Bilder richtig viel Geld kosten, der malt diese Bilder und der ist ja da auch nie mehr als 2 Tage mit so einem Bild beschäftigt. Aber für 2 Tage ein Preisschild von 100.000 Euro an ein Bild zu machen, würde er vielleicht auch nicht schaffen.
Ja.
Deshalb gibt er sein Bild an eine Galerie. Und diese Galerie sagt, das ist ein Neorauchbild, alter Falter, Investition in die Ewigkeit, ganz bekannter, die lehnen das auf. Und wenn jetzt eine Kundin von dir vom Stuhl weggeht, und ich meine, du machst das, glaube ich, schon gut, ne? Dann müsste die praktisch wissen, oh, das ist jetzt ein jüdischer Haarschnitt. Wie geil ist das denn?
Ne? Ich rasiere es hinten rein.
Ist es wert, etc. Ja, genau. Genau. mit der Klinge. Voll schön. Ne? So ein bisschen einritzen. Dann, wenn die das hätte, ne? Oder wenn wir diesen Ruf hätten, Mensch, das ist ein jüdischer Haarschnitt, das ist ein langer Haarschnitt, diesen Spirit. Wenn die Kunden das begreifen würden, hätten die auch eine andere Preisakzeptanz. So. Wenn du aber siehst, wie ein Neo Rauch vielleicht das Bild zusammen schießt, ich weiß nicht, wie er es macht, ne, dann würdest du vielleicht sagen, Alter, kann mein Kleinkind auch. So, ne, und deshalb, ich überspitze das jetzt hart.
Yeah.
Ne? So. Und das ist ein Riesenproblem, dass praktisch Künstler, und ich empfinde unser Handwerk als Kunsthandwerk, was vollkommen unterbezahlt ist, ne, also unterbezahlt und vor allem auch unterbewertet. So. Und dass dieses Kunsthandwerk vom Endverbraucher gar nicht so wahrgenommen wird.
Und da kommen wir jetzt wieder auf dieses, und das haben wir ja in dem Vorgespräch schon gehabt, Selbstwert und Selbstwertigkeit. Sprich, wie stehen wir am Stuhl hinter unserer Kundin, hinter unserem Kunden?
Und hinter unserem Werk.
Und hinter unserer Arbeit. Wenn ich wie so ein Lurch dahinter stehe, und jetzt muss ich der, was weiß ich, 350 Euro für eine Strähnenbehandlung mit Glossing und Pipapo abkassieren. Und ich habe das Bewusstsein, dass das die Hälfte von meinem Nettoeinkommen ist. Ja? Richtig? Und da kommen wir nämlich jetzt an den Punkt, dann habe ich damit ein Problem.
Ja? Ich sag dir, durch meine Arbeit, ich bin ja auch ausgebildeter Coach, und durch meine Arbeit mit den vielen Friseuren, also ich habe wirklich schon mit, also da auch große Unternehmen dabei sind, 200, 300 Mitarbeiter etc., wirklich schon mit vielen Friseuren über das Thema gesprochen. Und wir haben dort wie eine Form von einem Paradox auch drin. Du hast es gerade angefangen zu beschreiben. Wenn du selber monatlich 1.500 Euro netto hast, angenommenes Beispiel jetzt, und aus den 1.500 netto, oder du ziehst Dienstleistungspreise von für ein Balayage 300 Euro, auch bloß eine gesponnene Zahl, dann ist das ganz schön eine absurde Verhältnismäßigkeit. Und da kommt dazu aus meiner Sicht, dass das Kunsthandwerk Friseur immer mehr zum Luxuskunsthandwerk auch wird, weil wir ja die Preise entwickeln. Ne? Ein anderer Großteilnehmer der Friseurwelt lässt die Preise stabil, muss man auch sagen. Also das geht ja gerade so voll auseinander. Ne? Ja. Manche gehen auf Masse, andere versuchen, sich in die Klasse hochzuarbeiten. Und wenn du in der hocharbeitenden Klasse bist preislich, bist du irgendwann auch ein Luxuskunsthandwerk.
Ja.
Und Luxuskunsthandwerk wird ausgeführt von jemandem, der sich den Luxus selber gar nicht mehr in der Form wirklich leisten kann.
Ja, aber das habe ich doch in ganz vielen Bereichen. Nicht jeder, der Rolex verkauft, kann sich eine leisten. Nicht jeder, der im Porsche Autohaus arbeitet, fährt Porsche. Nicht jeder, der, in einem gehobenen Modeladen arbeitet, kauft sich jeden Monat gehobene Mode. Ja, und identifiziert sich aber trotzdem damit, das Produkt zu haben, was die Kunden haben wollen. Und ich bin der mit dieser Arbeit die Kunden glücklich macht. Ja?
Ja, das ist diese Leidenschaft, die man dann hat. Und die Leidenschaft, die leider manchmal auch Leidenschaft, spätestens im Alter.
Weil ja, aber kein Porsche-Verkäufer, jeder Porsche-Verkäufer steht da und weiß, er hat das geilste Produkt für denjenigen, der es unbedingt haben will und sich's leisten kann. So, warum können wir nicht genauso dahinter stehen und sagen, ich habe das geilste Produkt, was die Kundin jetzt haben will. Und ich stehe da und sage, wissen Sie, eigentlich wäre es schön, wenn Sie jetzt klatschen, weil es ist richtig gut geworden.
So, und genau daran arbeite ich mit den Kunden. Dass sie genau in dieses Standing kommen und eben nicht mehr bei 300 Euro Kassenbon denken, oh Gott, wie kriege ich es jetzt billiger für die Kunden? Sondern dass sie dahinter stehen und sagen, ja, das ist mein Werk einfach wert, das nächste halbe Jahr, hast du die Haare schön, liebe Kundin? Also entspann dich mal da rein jetzt bitte. Was sind schon 300 Euro heute in Relation zu anderen Dingen?
Und sie hat sich ja selbst entschieden, durch die Tür zu treten, wo draußen eine Preisliste hängt.
Sebastian, lass uns mal über Relation reden, weil ich an deinem Beispiel gerade noch ein bisschen festhalten will.
Mach.
Von Porsche, weil es Porsche in Leipzig gibt, kenne ich Menschen, die da arbeiten. Die verdienen da ein richtig gutes Geld. Ja. In einem Porsche-Autohaus wird es jetzt nicht wirklich schlechter sein. Ob die sich von ihrem Netto, was sie haben, irgendwann mal einen Porsche kaufen können oder nicht, weiß ich nicht. Aber Porsche ist ja auch nicht mehr so absurd teuer, wie man das früher mal annahm. So. Also das sind ja auch Möglichkeiten. Klamotten. Die Verkäuferin, die in so einem Laden steht und ein Kleidchen verkauft, beziehungsweise, falsch rum, die Kundin kommt ja rein und will ein Kleidchen kaufen für einen ganz besonderen Anlass. Und da kostet dieses kleine Kleidchen, ich habe eine sehr modebewusste Frau, auch schnell mal 200-300 Euro.
Klar.
Für den Anlass, für den einen Anlass wird es einfach bezahlt. Aber bei den Haaren, da wird sie, naja, muss das sein, etc. Also nicht alle, ganz wenige Frauen, wenn wir ehrlich sind, haben ja die Wertschätzung auf das Thema Haare. Da musst du bloß mal einmal durch Leipzig laufen oder ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Aber wenn ich durch Leipzig laufe.
Deutschlandweit gleich schön
verteilt. Sehe ich wenig Wertschätzung auf Haare im Alltag. Ne? Aber die Schuhe, Sneakers für 200 sind an den Füßen dran. Die Täschlein sind da. Also was haben wir denn falsch gemacht, wir Friseure? Dass wir in der Konsumpriorität so weit runtergerutscht sind.
Ja.
Und jetzt frage ich andersrum. Was können wir denn machen, wirklich tun, damit wir da mal wieder rauskommen? Ich meine, der Kopf guckt immer raus. Egal, was du anhast. Ne? Ist eigentlich jedes Selfie, da sind deine Haare drauf. Also, liebe Kunden, die das heute hier hören, ne? Bitte fangt an zu erkennen, Haare sind enorm wichtig in eurem Leben. Immer wenn es wichtig wird, geht ihr doch vorher zum Friseur.
Ja.
Vor jedem Vorstellungsgespräch, vor jedem Date, vor jeder größeren Party machst du dir die Haare schön. Warum sind wir denn nicht bereit, als Endverbraucher auch dafür zu bezahlen? Und das ist was, da arbeite ich auch mit den Kunden immer viel. Leute, fangt mal an zu erkennen, wie wertvoll ihr für eure Kunden seid.
Ja. Und es gab früher mal, also ich habe ein paar Kundinnen, die mir das erzählen, die so aus noch ihren Elternzeiten, also da reden wir jetzt von Leuten, die den Krieg miterlebt haben und deren Kinder, die sagen, das Wichtigste sind Schuhe und Haare.
Mhm.
Das ist ganz cool. Viel verbreitete Mindset, Glaubenssatz zu sagen, drumherum ist nicht ganz so wichtig, der Kopf ist wichtig und die Schuhe sind wichtig.
Wenn Porsche denken würde, oh Gott, so teure Autos, wenn wir jetzt den armen Kunden das Geld abnehmen dafür, können wir doch eigentlich gar nicht machen.
Nee,
das wäre doch das Irrsinn.
Meine ich ja.
Aber so denken wir Friseure an vielen Stellen.
Geh doch mal in so ein Porsche-Autohaus in Leipzig. Geh doch mal in ein Porsche-Autohaus in Leipzig und sag, ich hätte gern auch so einen 911er GT3. Da lacht der dir ins Gesicht und sagt, gar kein Problem, da gibt's eine Warteliste. In der Zwischenzeit, wie sie auf der Warteliste stehen, dürfen sie gern andere Modelle von uns fahren. Ja, dann schickt er dich erstmal rüber zum Macan, dann schickt er dich weiter zum Cayman. Und wenn du dann die 250, 300.000 schon mal auf der Liste von Porsche bezahlt hast, dann kommst du vielleicht in die Range, wo man sagt, jetzt, Herr Lange, jetzt können wir mal gucken, ob wir bei den nächsten 1-2 Bestellungen vielleicht einen für Sie mitordern können.
Wir haben das doch erlebt nach den Corona-Lockdowns, als Friseurtermine knapp waren.
Ja.
Da haben wir doch mal wirklich Wertschätzung gespürt. Das haben wir leider durch die Prägung der vielen Jahre vorher auch schnell wieder vergessen.
Ich wollte gerade sagen, das war ja, das war ja reiner Egoismus. Also in meiner Wahrnehmung, und das klingt jetzt ganz, ganz böse, in meiner Wahrnehmung war das der reine Egoismus der Kunden, als erster drankommen zu dürfen.
Natürlich.
Das hatte aber jetzt nichts damit zu tun, du bist toll und was darf ich dir mitbringen, dass ich einen Termin früher kriege? Das war reine. Ist das Wertschätzung?
Wir waren trotzdem wichtig.
Ja.
Und dieses Frage. Wir sind wichtig ist das, was wir uns merken sollten. Wir sind wichtig, weil da kommt ein gesunder Egoismus auf unserer Seite auch mal zustande.
Ja.
Weil ich sag meinen Kunden immer, oder mein Friseur, wenn ich von meinen Kunden rede, sind das meine Friseure, ne? Ich als Unternehmensberater oder Begleiter. Ich sage immer, wenn ihr die Preisentwicklung oder die Preisanpassung mit euren Kunden kommuniziert, steigt am besten ins Gespräch ein mit Sebastian, schön, dass du da bist. Wir müssen mal reden. Da geht in dir als Sebastian jede rote Lampe an. Ach du Scheiße, meine Friseurin ist schwanger. Oh Gott, ich brauche eine neue, wo kriege ich denn die her? ach du Schande, irgendein Termin ist abgesagt. Da geht nur Drama an in deinem Hirn.
Ja.
Wenn du dann sagst,
es geht nur um das Äffchen los.
Aber so richtig, ne? Und zwar hast du dann ein richtiges Problem als Kunde in dem Moment, wenn deine Friseurin dir nur sagt, wir müssen mal reden. So. Und wenn dann eine Preisanpassung als Antwort kommt, dann kannst du,
also, kann sich Gott der Kunde sei Dank da, nicht mehr, außer das
wird teurer. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Und an solchen Beispielen erkennen wir doch aber, wie wichtig wir den Kunden sind. Und da müssen wir als Branche hin. Also bevor wir anfangen, nicht bevor, während wir über Preisanpassung reden, müssen wir genau an diesem Punkt arbeiten. Und das ist das, was ich mache. So. Und ich mache natürlich in meiner Arbeit, versuche ich ein Preiskonzept zu kreieren, was dem Kunden, also dem Friseur, wirklich Freude macht im Alltag, Handlungsfreiraum reinkalkulieren, dass die viel mehr arbeiten können, wie sie arbeiten wollen, so, den Kunden glücklich machen, wie sie ihn glücklich machen wollen, nicht immer fragen müssen, wollen wir heute eine Pflege machen, ne, kostet aber extra, sondern das mit reinzupacken, dass der Friseur einen Vorteil hat, dass Umsatzschlupflöcher geschlossen werden, dass nicht so viel vergessen werden kann, etc., ne. Und dass sie aber vor allem im Standing auch dem Kunden gegenüber wissen, wir sind es wert. Und das hat nichts mit kognitiv zu tun, mit dem Kopf, sondern mit einer Herzenswahrnehmung. Oh, ich spüre, ich bin als Friseur wichtig. Danke, dass mir das mal jemand sagt. Das sind berührende Momente in Workshops. Da gibt's auch mal eine Träne, wenn die das realisieren, dass sie wirklich wichtig sind für ihre
Kunden. Aber warum wird so viel oder so wenig... Warum kriegen wir es so schlecht vermittelt, unseren Auszubildenden ein Bild mitzugeben, seid stolz auf eure Arbeit? Weil wir sind ja die Vorbilder, die vorarbeiten. Und das, also, weil die Frage wäre ja, warum ist das nicht schon längst ausgestorben? Warum ist diese Preisangst nicht schon längst ausgestorben bei all dem, worüber wir ja seit Jahrzehnten reden? Und wir beide sind ja jetzt auch schon über 20 Jahre in diesem Business und reden auch schon seit über 20 Jahren über das Thema. Warum vermitteln wir einfach stupide das Bild, was wir vermitteln, weiter, dass der Friseur, die Friseurin nachher diesen geringen Selbstwert hat? Oder dieses Thema mit dem Preis? Das verstehe ich nicht. Kann ich
dir recht leicht beantworten, tatsächlich. Es kommt, das ist wie bei der Kindererziehung. Du kannst aufhören, deine Kinder zu erziehen. Sie machen dir eh alles nach. Ah, und viele von
Vorbild
den Friseuren,
sein?
Natürlich. Und Vorbild bist du ja nicht durch bewusstes Tun, sondern Vorbild bist du ja in deinen Automatikhandlungen des Alltags. Also wenn du im Laden, du als Unternehmer in deinem Geschäft stehst und da sprühend und voller Elan die besten Preise, also hohe Preise abziehst, da vorangehst, da lässt du natürlich ein anderes Vorbild, als wenn du eher klein, ängstlich und eben selbst als Unternehmender oder Geschäftsführender Freundschaftspreise machst. Also das ist einfach ein Vorbild, was wir leben. Und es kommt was dazu. Wir haben ja so einen kleinen Generationswechsel. Also ich erlebe das in meinen Workshops, dass ich alteingesessene Friseure sich wirklich schwer tun mit Preisanpassungen. Die jüngeren Friseure, die vielleicht auch noch nicht so hart verbunden sind mit ihren Kunden, weil sie eher auf Neukunden noch reflektieren und neuen Zulauf bekommen, die haben ein ganz anderes Bild, weil ja in den sozialen Medien auch andere Preise so durchlaufen. Also die Alteingesessenen, die kennen teilweise noch aus meiner Region die Preislisten der ehemaligen DDR. Da ist der Fasonhaarschnitt für 1,10 Mark. Und heute reden wir über 40 Euro. Das kannst du ja keinem erklären. Eigentlich, ne? So. Und wenn du diese, ich sage immer, diese Historie hast, also Hysterie über das, wie es mal war, und diese Geschichte auch hast, dann wird's echt schwierig, da jetzt noch eins drauf und noch eins drauf. Das kannst du ja gar nicht mehr glauben. Neuankömmlinge in der Branche haben da andere Idee zu.
Ja.
Die wissen, dass man auch für 70, 80 Euro sich die Augenbrauen liften lassen kann und dass das bezahlt wird. So, ja, für die ist es normal, dass ein Balayage 300 Euro kostet, da zucken die gar nicht mehr. Also die neuere Generation hat häufig nicht so ein Problem, so, die jetzt gerade anfangen. Aber die alten,
ja, das wäre ja schön.
Naja, eine persönlich subjektive Wahrnehmung von mir.
Okay.
Trotzdem müssen wir aufpassen, dass die Alteingesessenen, die ja trotzdem mit ihren Ängsten jeden Tag im Laden stehen und eben Freundschaftspreise machen, nicht aus Versehen die Energiespirale wieder runterziehen. Das passiert nämlich auch. Also Gruppendynamiken in Salons können ganz schön vereitelnd sein.
Ja, definitiv.
Du mit deinem neumodischen Scheiß, du mit deiner, mit deinen hohen Preisen, du versaust dir total einen Schnitt, total doof, pass dich mal schön an. Komm mal zu uns, komm mal in den Schoß des alten Teams. Das passiert.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja erwiesen, hast du einen High-Performer in einem Low-Performer-Team, orientiert er sich nach unten. Hast du aber einen Low-Performer oder einen Medium-Performer in einem High-Performer-Team, dann orientiert er sich nach oben, weil, ganz einfach, Sozialisierung, der will in der Gruppe dazugehören. Und der will nicht in der Gruppe außen stehen als der bessere Buhmann oder der, der hinten dran hängt.
Grüße gehen raus an meinen Coaching-Ausbilder Uwe Pettenberg. Es gibt drei Grundbedürfnisse des Lebens, wofür Menschen alles tun. Dafür gehen sie sogar über Leichen. Zugehörigkeit, Liebe und soziale Anerkennung für ihr eigenes Sein.
Ja.
Das sind die drei Dinge. Und High-Performer, Teams ziehen einen Low-Performer, einen Einzelnen problemlos hoch. Aber leider hat man es ja ganz oft andersrum. Und das ist ein bisschen ein Thema. So, und da arbeite ich
aber könnte auch dran, man zum Beispiel
die Systeme zu heben.
Ne? Ja, da könnte man aber zum Beispiel im Team auch gucken, wenn du vielleicht jetzt kein ausschließliches Low-Performer-Team hast, sondern so eine gute Durchmischung. Mhm. Dass man vielleicht auch einfach sagt, so hey, jeder hat ja sowieso seinen Platz im Salon. Auch ganz klassisch, also das ist mein Stuhl, an dem arbeite ich immer. Ich sitze immer an der Stelle und schneide Haare. Dann aber auch zu sagen, hey, da ist aber derjenige, der den meisten Umsatz macht. Und genau diametral durch den Salon ist der andere, der nicht den geilen Umsatz macht. Ich glaube, das könnte dem oder der helfen, wenn ich die daneben stelle und sage, hey, arbeite du mal ab sofort hier und hab mal einfach ein Ohr auf das, was drumherum passiert.
Sebastian, kann funktionieren? Ja, leider, kann funktionieren, aber häufig haben wir eher so einen Stacheleffekt zwischen diesen zwei, dem High-Performer und dem Low-Performer, weil der High-Performer halt stachelt, indem er einfach zeigt, ey, guck mal, es geht doch anders. Er zeigt ja damit auch eine gewisse, Schwäche auf und das ist unangenehm. Häufig hast du das ja auch als Krüppchenbildung in den Teams, die Guten und die eher Schlechten. Man verbündet sich halt miteinander, um sich nicht alleine zu fühlen. Man kann das schaffen, aber da musst du mit dem Team mal anfangen zu arbeiten. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich zu meiner Arbeit noch sagen will. Ich arbeite immer mit den Teams, mit allen Beteiligten, weil nur mit dem Unternehmer das zu besprechen, funktioniert nicht.
Ist klar.
Die Teams sind die, die den Preis dann leben müssen, dieses Preiskonzept leben wollen und sollen, ne? Und wenn das Team untereinander einen Haufen Querelen hat und sich eben so gegenseitig misstrauisch beäugt zum Beispiel auch, weil der macht das und der macht das und der macht mir ein schlechtes Gefühl und so weiter, dann hast du da Dynamiken drin, die den neuen Preis nicht tragen. Und dieses Aufräumen, da mache ich mit dem Thema Arbeitskultur halt ganz viel, das ist ein Riesenteil des Prozesses und mein Grundpfeiler für, lasst uns jetzt mal die Preise entwickeln. Da geht es aber eben auch darum, die Querelen in den Teams mal sichtbar zu machen. Sebastian, die Teams, die haben alle dieselbe Preisliste und extrem unterschiedliche Preise.
Ja.
Ich bezeichne das als Realpreis. Da gibt es bei mir auch so eine Übung, Vorher-Nachher-Bild, eine Blonde, erst ohne Strähnen, dann mit Strähnen. Und dann kriegt jeder mal einen Zettel und die eigene Preisliste in die Hand. Welchen Preis würdest du hier finden, um von vorher zu nachher zu kommen? Da liegen Preisunterschiede von 100 Euro dazwischen. Die eine Kollegin macht das für 140, die andere macht es für 250, der andere macht es für 185, keine Ahnung. Weil die Preisliste unterschiedlich interpretiert wird, weil die Preise natürlich auch innerlich geankert sind, also ja, was kostet sowas 150? Ja, und dann gucke ich, wie ich einen 150er Preis zusammengestellt kriege aus dieser Preisliste. Das heißt, wir dürfen uns auch davon verabschieden, dass in einem Salon einheitliche Preise gelten. Das ist eine reine Illusion. Es gibt eine Preisliste, aber die wird anders interpretiert.
So. Macht es dann Sinn, nur noch Pakete zu verkaufen? Also ich kann mir das jetzt bei mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Und das ist auch was, wovon ich immer mal wieder Abstand nehme. Ich habe immer so einen Moment, wo ich denke, vielleicht sollte ich so ein oder zwei Packages anbieten. Gerade für dieses große Thema Haarverlängerung, für das große Thema alles, was sich so um blond dreht, wo man halt einfach weiß, wir haben einen Aufwand von 3-3,5 Stunden. Und ich rechne jetzt alles rein. Von Glossing, von Treatment, von Heimpflege, von allem. Also so auch, dass die Kunden direkt schon beim Reinkommen weiß, hinterher habe ich eine Tüte, da ist ein Shampoo und eine Kur drinne, damit ich das, was ich auf dem Kopf habe, auch für zu Hause mit weiterpflegen kann. Dafür habe ich dann aber den Paketpreis und der Paketpreis ist gebucht. Ist also, das eine Option?
Natürlich ist das eine Option, über sowas nachzudenken, aber Sebastian, bitte nicht alleine.
Nee, das ist klar, du musst es mit dem Team.
Genau, so, also da geht's, es geht ja eher darum, was wollen wir für den Kunden erzielen,
ja,
und was wollen wir auch für uns erzielen. Das Charmante an diesen Paketen ist vor allem der Handlungsfreiraum für die Friseure. Weil die Friseure wollen eins, die wollen ihre Kunden glücklich machen.
Ja.
Und wenn wir dort, wenn wir da in die Pakete eine gute Mischkalkulation reinpacken und sagen, das kostet bei uns das, das Ergebnis ist Strähnen. Und also das Ergebnis ist Strähnen. Wir gehen nicht von wie viel Strähnen ist da, sondern das Ergebnis ist Strähnen. Ob du das in 3 Stunden schaffst oder in 2 Stunden, das Ergebnis sind, du hast die Strähnen, die du wolltest, viele oder wenig. Und bei uns kosten Strähnen 200 Euro. Mal nur rumgesponnen. Dann liegt dahinter eine komplette Mischkalkulation. Weil bei dem einen ist es fast ein Minusgeschäft, weil der 4 Stunden da war und der andere ist nach 2 Stunden raus und du hast einen 100 Euro Stundensatz da reingearbeitet. Ne? So, Mischkalkulation. Aber der große Vorteil, der Friseur ist handlungsfrei. Aber der Friseur hakt dann als nächstes auch wieder rein, na, dort habe ich doch 4 Stunden gearbeitet, dort 2, es kann doch nicht dasselbe kosten. Doch, wenn wir uns das Ergebnis bezahlen lassen, schon.
Ja.
Was ich mit all dem, was ich gerade sage, sagen möchte, hauptsächlich ist, one size doesn't fits all. Ein was, ein Konzept passt nicht für alle. Deshalb mache ich unternehmensindividuelle Begleitung. Und wenn wir mit deinem Team sitzen würden und überlegen, was ist unser Sinnteppich unseres Handelns hier und was müsste denn das Preiskonzept können, damit wir diesem Sinnteppich gut folgen können, dann kommen wir Stück für Stück, vor allem aus den Ideen des Teams, auf ein Ergebnis. Dass du der wirtschaftliche Hüter bist, ist klar. Dass du darauf achtest, dass es trotzdem finanziell für dich noch, fürs Unternehmen, nicht nur für dich und deinen zweiten Ferrari, sondern fürs Unternehmen passt. Ne? Das ist nämlich ein großer Punkt. Die meisten Friseure denken, ja, wir heben die Preise an, damit meine Chefin noch mehr verdient. Ich muss das jetzt mal so hart überspitzen, weil es halt leider nicht stimmt. Das war bestimmt früher mal so. Aber das ist katastrophenfalsch. Sondern ihr sitzt alle als Team und Chefs in einem Boot, nämlich das Unternehmenswesen irgendwie gut weiterzuführen. So, um den zweiten Ferrari geht es bei den allerwenigsten Unternehmen. Ich kenne gar keinen, um ehrlich zu sein.
Ich glaube, es geht, ich kenne einen, aber...
Sehr gut. Freue ich mich da regelrecht. Den müsste man mal zum Podcast einladen und sagen, wie hast du das denn gemacht?
Haben wir
und
schon gemacht.
Und selbst da, also es gibt ja auch ganz viele in der Branche, da wie drücke ich das jetzt mal aus? Doch, da grenze ich mich auch sehr ab. Ich versuche immer, die Lösung aus dem Unternehmen rauszuschöpfen und nicht aus einer einmaligen Erfahrung von einem einzelnen Unternehmer, der sagt, bei mir funktioniert das so und so, das auf andere Unternehmen zu überstülpen, weil das nicht funktioniert.
Es geht auch
das
nicht.
Das ist nämlich, es ist eine Frage des Chefs, ist es immer, ne? Egal in welcher Arbeitskultur man gerade agiert, hast du einen charismatischen, antreibenden Menschen, der auch die richtigen Menschen anzieht, wo so ein Feuer entsteht, ist es was anderes, als wenn du eine Person bist, die sich eher klein fühlt und sehr vorsichtig ist, so, ne? Und dann kannst du halt dieses Wow-High-Performer-Konzept kannst du gar nicht in dem Laden integrieren, weil du selber gar nicht dieser Wow-Mensch bist als Unternehmer, ne? Also, ich bin da ganz, ganz vorsichtig, auch wenn diese Person den zweiten Ferrari hat. Gratulation. Aber das heißt nicht, dass es für Salonunternehmen XY irgendwo in Berlin funktioniert.
Nee, das sowieso nicht, ne? Und dann stellt sich auch immer noch die Frage, und das bringt mich an so einen anderen kleinen Punkt, wie viel davon hat die Industrie mitbezahlt?
Von was?
Von dem Ferrari.
Ach so.
Ja, weil das ist halt auch eine Realität, die man klar benennen muss. Die wenigsten Friseure, also auch die, die, was weiß ich, einen Ferrari fahren, finanzieren den ausschließlich aus einem Friseursalon. Also entweder haben die wirklich eine gut laufende große Kette, wo halt einfach aus mehreren Salons was rausfällt. Aber
lass uns, Sebastian, vom Ferrari wegkommen und vom Porsche. Was ich gerne
schon bei Porsche
ist für die. Na, vor uns mal kurz. was ich gerne will, ist endlich mehr finanziellen Spielraum in Friseurunternehmen.
Und da kommen wir zu dem Thema.
Ich muss einfach nur sagen, weil ich nun auch Betriebswirt bin und mir Zahlen auch durchaus mal angucken kann, stelle ich fest, Umsatzrenditen von 3, 5, bitte Glück 7% sind in Unternehmen normal, in Friseurunternehmen normal. Das ist unfassbar wenig bei den Summen, die wir ja durchjagen durch die Unternehmen an Umsätzen. Ja. Und es gibt ganz andere Branchen, da läuft der Hase ganz, ganz anders. So, und ich möchte gern, dass wir auch von einem Friseurunternehmen gut leben können. Dass der Unternehmer und vor allem aber auch die Friseure gut leben können. Wir müssen doch irgendwann mal, aus meiner Sicht auch zeitnah, mal auf 20 Euro Umsatz, sag ich schon, auf 20 Euro Stundenlohn kommen können. Ich weiß, dass das bei euch vielleicht schon existiert. Aber ich kenne nun mal die Friseurbranche deutschlandweit recht gut, ne? Ja. Durch meine langen Jahre. Das ist überhaupt nicht die Norm. Nicht Standard. Das ist so gar nicht Standard. Das sind 10%, die da mit solchen Löhnen rumagieren. Und der Rest ist da deutlich drunter. Ich meine, Mindestlohn ist auch ein Riesenthema. Jetzt sage ich nicht, jetzt kommt was Wichtiges nochmal. Ich weiß, dass die allermeisten Friseure gar nicht auf mehr Lohn reflektieren. In den Workshops kommt's immer. Ne? Sagen sie immer, ja, ich will mehr Geld verdienen. Aber auf die Frage, wann hast du dir dein Lohnzettel das letzte Mal angeschaut, kommt ein, weiß ich gar nicht, kann mich nicht erinnern. Ne? Also darauf hingesteuert wird nicht.
Nee.
Weil mein Satz ist dann auch, hey, wenn du mehr Geld verdienen willst, in der Friseurwelt vor allem, dann verhalte dich so. Denn du könntest die Preise entwickeln, du könntest mehr Dienstleistungsfaktor pro Kunde entwickeln. Du hast alle Möglichkeiten als Friseur. Das ist ja, Friseure sind ja aus meiner Sicht, wenn sie ein Provisionsmodell als Lohnkonzept haben, wie Eigenständige im Schutz eines Unternehmens.
Ja.
Du bist ja
aber als Friseur. Aber das sehen Friseur sie und verstehen sie ganz wenig.
Ja, deshalb reden wir heute mal drüber, ne? Wieder.
Ja.
Also, dass man das so ein bisschen reinbringt. Liebe Friseure, ihr seid als Friseur zu eurem Kunden die einzige Schnittstelle, die den Umsatz generiert. Und aus eurem Umsatz entsteht Volumen, was ins Unternehmen kommt. Und daraus können Löhne bezahlt werden.
Ja.
Wenn aber zwischen Kunde und Friseur 20% Freundschaftspreisverlust, ne? Also nehmen wir mal so ein ganz normales
Unternehmen. Also keine Wertschöpfung, auch mal dieses Wort wertschöpfend entsteht am Stuhl.
Dann total, nur zwischen Friseur und Kunde. So, ja. Aber andere Möglichkeiten haben wir gar nicht. Und das heißt, diese Eigenverantwortung, dass die beim Friseur liegt, das kann man jetzt als Last empfinden oder als Spielraum, als Spielfeld, als okay, hast du eigentlich recht, ich kann ja mein eigenes Unternehmen, meinen eigenen Lohn entwickeln. Und jetzt kommt eine ganz böse Geschichte. Ich stelle fest, dass manche Friseure ihr Gehalt gar nicht entwickeln wollen, weil sie dann aus Bezuschussungen rausfallen.
Oh komm, das ist scheiße.
Natürlich ist das scheiße, aber es ist leider eine Realität. Ich stelle auch fest, dass manche Friseurinnen ihren Lohn nicht entwickeln wollen, weil sie in ihrer Partnerschaft einen festen Platz zugewiesen haben. Jetzt höre ich schon wieder auf mit Paartherapie.
Warte, das will ich jetzt auseinandernehmen. Das geht nicht. Das stellst du nicht in den Raum, ohne dass du es mir genau erklärst.
Na, wir leben doch.
Ja, du würdest jetzt allen Ernstes sagen, dass es auf ein festgespieltes Rollenbild geht?
In Teilen schon, ja. Nicht alle, um Gottes Willen.
Ist mir schon klar. Ist mir schon klar.
Fühlt euch jetzt nicht angegriffen.
Okay.
Ich sag jetzt mal noch was. Ich bin ja als Friseurfreund.biz unterwegs.
Ja.
Friseur, weil ich nichts anderes kann. Das ist mein Leben, seit ich gelernt habe.
Ich auch.
So. Und Freund deshalb, weil ich weiß, wie wichtig Menschen im Leben sind, die auch mal den Finger in die Wunde legen und einfach mal ein kleines bisschen rütteln. Und wenn ich solche Sätze sag, dann weiß ich, dass sich ein Teil angegriffen fühlt. Aber ihr Lieben, schaut immer mal hin, wenn man sich sehr angegriffen fühlt. Kann es auch sein, dass man an einem sehr wunden Punkt gerade einfach angedingst wurde, angestupst wurde. So. Und ich nehme mich jetzt auch wieder raus, ne? Aber ich rede halt mit vielen, ich weiß halt, wie es läuft. So,
jetzt muss ich das wieder. Bild habe ich jetzt überhaupt. Also da geht meine Lebensrealität komplett konträr zu deiner Lebensrealität. Muss ich ganz einfach sagen, das würde ich in meinem Team. Ich kann es nicht unterschreiben, ich kann nicht in die Köpfe von meinen Teammitgliedern gucken. Du machst mir jetzt da echt ein bisschen aber ich würde sagen, nein, ich entwickle ja auch meine Angestellten. Also das ist ja auch was. So wie du deine Kunden entwickelst, versuche ich natürlich auch über Kommunikationstrainings, über alle möglichen Sachen mein Team zu entwickeln, um in der Selbstwahrnehmung über ihre Arbeit, über ihr Standing einfach auch dazustehen und zu sagen, das ist es mir wert, weil ich möchte auch eine schöne Reise machen, ja? Möchte auch. Sebastian, auch wenn ich alleine bin, möchte ich ein Auto fahren, ich möchte eine schöne Wohnung haben, möchte trotzdem noch Urlaub fahren können. Da geht's ein bisschen auseinander. Jetzt lass uns mal, wir drehen uns hier in einem wunderbaren, schönen Kreise und kommen immer wieder an das Thema, ohne es wirklich anzusprechen. Preisentwicklung, Preiskalkulation, richtige Preiskalkulation. Natürlich ist es blöd, wenn ich einen geilen Preis kalkuliere, so wie du es gesagt hast, und hinterher meine Friseurin, mein Friseur einfach sagt so, kann er ja mal machen. Ist mir aber scheißegal. Ja?
Lass mal jetzt mal was wegschmelzen aus Versehen, ne?
Genau. Heute war ja nicht so viel von dem und dem dabei. Wie wäre, also das habe ich ja eben schon im Vorgespräch gesagt, weil ich das sehr interessant fand und ich glaube, dass auch so ein Handlungsspielraum ist, mit dem man an Mitarbeiten rangehen kann, wenn man sagt, lass uns von hinten anfangen, eine Kalkulation aufzubauen. Lass uns bei dem anfangen, was rauskommen muss. Was für dich, für mich rauskommen muss. Und zwar so, dass meine Miete, meine Altersvorsorge, meine Krankenkasse, pipapo, davon abgedeckt ist. Und ich trotzdem A, nicht zum Amt muss und B, den Spielraum für einen Urlaub habe, den Spielraum für freitagsabends schön essen zu gehen, ins Kino zu gehen, all diesen persönlichen Luxus zu haben und nicht darauf hoffen zu müssen, dass mein Trinkgelddöschen am Freitag so voll ist, dass ich tanken fahren kann.
So. Ich finde deinen Ansatz mega brillant. Das ist auch mein Weg. Wie viel müssen wir denn die Preise anpassen? Naja, wissen wir jetzt nicht so ganz
doch,
genau,
kommt lässt dann sich von den Unternehmern. Genau ausrechnen.
Aber dort dann wirklich zu sagen, dieses Rückwärtsrechnen, wie viel brauche ich, um mein Leben gut zu finanzieren, inklusive Altersvorsorge, finde ich unglaublich relevant und ganz, ganz wichtig. Da gehört trotzdem was Wichtiges dazu, Sebastian, nämlich dieser gesunde Egoismus, ich bin jetzt auch mal dran.
Ja.
Ich möchte auch leichtfüßig leben. Es gibt eine Geschichte, mal sehen, ob ich sie ohne Tränen über die Augen jetzt hier rüberbringen kann. Ich saß in einem Workshop schon ein bisschen her und habe gefragt, wofür möchtest du denn eigentlich mehr Geld verdienen? Das ist eine wichtige Frage. Wofür? Was ist dein innerer Antrieb? Und da sagt die Kollegin, die Friseurin im Salon, ich möchte meinem Kind den Superman-Schlafanzug kaufen.
Okay. Autsch. Großes Autsch.
Nun bin ich Vater von zwei Söhnen, kann das sehr gut einschätzen und denke, so darf es nicht sein. Und ich frage Friseure, wofür? Wofür willst du denn mehr Geld verdienen? Find deinen Antrieb. Find dein, wie du es haben willst. Das kann sein, ich will in Urlaub. Das kann sein, ich will eine eigene Wohnung. Das kann sein, ich will mich von meinem Partner trennen. Mhm. Aber find deinen Antrieb und leg los. Und nicht so, ich nehme, oh ja, du bringst mich aber hier heute auch in. Ich nehme so eine Armut der Begierde wahr. Dieses, ich will nichts. Ich will nichts, weil vielleicht steht es mir auch eh nicht zu. So, und deshalb, ach komm, ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich habe. Und dann kann ich auch meine Kunden weiter zu einem günstigen Preis verwöhnen. Dann habe ich das, was ich vor allem will, Zugehörigkeit, die ist gesichert. Aber für die Umarmung, die nach dem Haarschnitt entsteht, das hast du mich wieder schön gemacht heute, Sebastian, kriege ich bei Aldi, Rewe oder wo auch immer nichts gekauft. So. Ja. Und von dem Trinkgeld, worauf viele ja auch fokussieren, viele Friseure, was ich verstehe, von der Hand in den Mund, so dieses Schnelle, ich kenne nicht einen Friseur, der sein ganzes Trinkgeld dann nimmt und einen ETF anlegt, um davon dann seine Altersvorsorge aufzubauen. Wäre nämlich auch eine Möglichkeit.
Macht keiner.
So, macht keiner. Oder die wenigsten. Irgendeinen wird es geben, der jetzt aufschreit vielleicht, ne? So. Und dieser gesunde Egoismus, ich bin jetzt auch mal dran und ich mute mich mit meinen Bedürfnissen meinen Kunden zu. Die Kunden tragen jedes Bedürfnis an uns ran. Wir nicken artig, machen es möglich und vergessen uns selbst. Das sind diese drei Zettel auf dem Boden. Alles für den Kunden, aber wo denn bitte für mich? Und jetzt muss ich es nochmal sagen hier, weil wir quatschen schon eine Weile. Das sind natürlich jetzt provokante Aussagen. Als Friseur, Freund, der mal eine klare Aussage auch trifft, mache ich das. Ich weiß, dass das nicht alle so sind. Ich weiß, dass es auch eine Bubble in unserer Branche gibt, die sich als sehr wohlhabend erfolgreich darstellen. Ich weiß aber auch, je weiter man weg ist von seinem Salon, desto erfolgreicher ist man. Also räumlich, ne? Das sehe ich manchmal an Kongressen, wo die Menschen sich gegenseitig...
Ist das nicht so ein alter Interkurs-Spruch?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, da habe ich es mal
gehört. Ich weiß gar nicht, wo ich lehre, aber...
Ich glaube, von da habe ich nichts mal gehört. Ja, das ist so. Das ist natürlich so. Es ist natürlich auch alles viel, viel geiler. Weißt du, wenn ich jetzt, wenn natürlich. Wir zwei hier sitzen und einfach darüber sprechen, und ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, und ich sage das jetzt auch einfach hier in diesem Podcast-Folge, so, ich habe jetzt, weil wir wirklich gut gewirtschaftet haben, einen Einkommenssteuernachlass von über 12.000 Euro und meine Liquidität, auch aus Gründen von privaten Haus, das ist egal, und aus Weiterbildung mit dem Team, ist halt auch nicht so, dass ich sofort sage, so, habe ich an die Seite gelegt, ist dann einfach da. Wird sich jetzt nicht für mich zur lebensbedrohlichen Situation herausstellen, aber wir fahren andere Umsätze und haben auch eine höhere Umsatzrendite, das muss ich auch sagen.
Ja, aber, Gott sei Dank.
Ja, bin ich auf, oh Gott, im Himmel, natürlich. Und auch da gibt es Monate, wo ich sagen muss, wenn wir die Hälfte des Teams im Urlaub haben, weil Sommerferien oder sonstig was ist, dann sieht auch meine Umsatzrendite nicht mehr so rosig aus.
Genau.
Punkt. Ja. Das ist einfach alles, das ist Realität in dieser Branche.
Und wohl dem, der irgendwo einen Puffer hat, weil das ist uns ja auch jetzt, zumindest war das im letzten Vierteljahr ein großes Thema, dass auch so, da kam die Stromnachzahlung, da kam die Nachzahlung und viele Unternehmen, die dann einfach wirklich ab dem Moment plötzlich nicht mehr im Plus waren fürs letzte Jahr. Wo ich so denke, hey Leute, wegen einer Stromnachzahlung ist euer ganzes wirtschaftliches Konstrukt auf Minus gesetzt. Das kann es ja wohl nicht sein. So. Und jetzt fragen, und wenn du jetzt das so sagst, ihr habt gut gewirtschaftet, dann gab es jetzt so eine Nachzahlung. Gut, das Finanzamt erhöht ja seine Preise nicht, sag mal so. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Um uns rum entwickeln sich Preise.
Klar.
Und zwar vollkommen skrupellos. Und ein freundlicher Gruß, ein zweischneidiger Gruß geht da auch wirklich an die Industrie, die es ja teilweise im letzten Jahr zweimal oder mehr geschafft haben, ihre Preise anzupassen.
Ja.
So.
Danke.
Und das Zweischneidige ist, man könnte jetzt sagen, was sind das für welche? Man könnte aber auch sagen, danke, dass ihr uns zeigt, es einfach zu tun.
Stimmt.
Wie es der Stromanbieter macht, wie es das Wiener Schnitzel macht, ne? So,
was ja, stimmt, unser schönes Beispiel. Weil ja immer in diesem Thema überall. Mit der Preisanpassung kommt ja immer so, was kriegt der Kunde davon mehr? Ein Arsch kriegt er mehr. Und da kommen wir wieder auf dieses Wiener Schnitzel. Also vor 10 Jahren habe ich auch nur 2 Wiener Schnitzel, eine Zitrone und Preiselbeeren gekriegt. Und jetzt zahle ich halt einfach das 2,5-fache bis 3-fache dafür. Und es ist trotzdem nur ein Wiener Schnitzel, eine Zitrone und Preiselbeeren.
Genau. Danke auch. Und die Restaurants sind ja trotzdem voll. Also das finde ich auch, das war im letzten Jahr, war das ein Riesenthema. So, wo endet die Fahnenstange des Preises? Wo steigt uns der Kunde aus? Das sind unsere Ängste.
Ja.
Klar steigt der Kunde irgendwo aus. Aber das ist wieder ein Prioritätsthema im Konsum. Weil beim neuen iPhone steigen die auch nicht aus, die Kunden.
Nein.
Bei den Urlaubsreisen steigen die Kunden auch nicht aus. Also wenn ich in Urlaub fliege, was die Flieger voll sind. Ne? Also was die Schiffsreisen, was uns unsere eigenen Kunden im Salon auf dem Stuhl erzählen, was sie gerade für ein neues Auto, guck mal ein neues Telefon, guck mal die neuen Schuhe, schau mal die schöne Handtasche von Marke XY. Und ich fliege jetzt demnächst dorthin, weil wir machen eine Kreuzfahrt mit Pi-Punkt, keine Ahnung mit wem auch immer. Hey Leute,
kostet alles,
es wird konsumiert ohne Ende. Natürlich. Und es wird konsumiert ohne Ende. Und wir Friseure sind teilweise die, auch eine geile Geschichte, sagte eine Kollegin, eine Friseurin zu mir, schon ein bisschen her, bevor ich meine Preise erhöhe, ernähre ich mich lieber von Salami und Toastbrot.
Ja, aber deine Kundin wird es nicht tun. Deine Kundin wird dann einfach sagen, nö, wieso?
Jetzt habe ich mehr Geld übrig und das kann ich schön, da kann ich heute Abend nochmal essen gehen.
Ja.
Also dieses, ich habe das Gefühl, wir Friseure sparen teilweise für unsere Kunden mit, dass es dem Kunden bloß nicht schlechter geht als vorher. Und das ist ganz schön, also da haben wir eine ganz schön krasse Verdrehung.
Ja, und da kommen wir jetzt auch mal in eine andere Realität, weil wir jetzt schon auch über Automobilindustrie und über, was weiß ich, jetzt guck mal, was der öffentliche Dienst, und ich glaube, Sachsen hat nicht weniger öffentlichen Dienste als jetzt Baden-Württemberg, guck an, was die Automobilindustrie in den letzten Jahren an Lohnerhöhungen und an Renditenausschüttungen hatte. Das wird sich jetzt natürlich ändern, das ist klar, aber nach jedem Hoch kommt auch ein Tief. Da redet doch keiner drüber, ja? Dass auf einmal in den Taschen der anderen ja auch mehr Geld geblieben ist. Natürlich wird das dann für die höhere Stromrechnung bezahlt, aber das ist, das,
Es gibt einen schlimmen Satz, den ich sage zu meinen Friseuren. Und jetzt muss man natürlich sagen, in den Regionen und in den Salons wo, oder Unternehmen, wo ich unterwegs bin, das versuche ich schon einzuschätzen. Also ich würde jetzt einen Satz wahrscheinlich jetzt bei dir im Salon nicht sagen. Aber in vielen anderen Regionen passt das, dass ich sage, ihr lieben Friseure, denkt bitte mit dem Portemonnaie der Kunden. Denn ihr könnt euch sicher sein, dass 80% der Menschen auf euren Stühlen mehr verdienen als ihr.
Mit Sicherheit.
So. Und nicht dieses, oh Gott, der arme Kunde hat kein Geld. Hey, liebe Friseure, schaut genau hin, traut euch die Augen zu öffnen. Und ich weiß, dass das wehtut, weil man sich dann scheiße vorkommt und scheiße fühlt, mal einen kurzen Moment. Aber Augen auf, hinschauen, wir sind die, die noch nicht so gut verdienen. Der Rest ringsrum kümmert sich sehr gut, positiv, gesund, egoistisch darum, dass sie mit dem Arsch an die Wand kommen. Wortwahl, Entschuldigung. Ne? So. Wir sind die, die sich nicht trauen, die dann eben noch Freundschaftspreise machen und Hauptsache der Kunde bleibt. Und sich davon zu lösen, da wirklich in ein Standing zu kommen, das sehe ich als eine große Aufgabe.
Und jetzt gebe ich mal ein bisschen was Mutmachendes zum Schluss hier mit drauf. Ich hatte den Tag, ist jetzt 2,5 Wochen her, hatte ich einen Anruf von einem Herrenneukunden. Und ich muss dazu sagen, wir sind obszön, was unsere Herrenpreise angeht. Also wir haben ja Damen und Herren gleichgezogen. Bei mir kostet der Herrenhaarschnitt 100 Euro. Der sitzt 55 Minuten da und ich kassiere 100 Euro. So, und wir haben so ein bisschen Preisrange. Wir haben einen Jungstylisten, der hat einen niedrigeren Preis und wir haben noch eine Stufe dazwischen. Das sind unsere ganz regulären Friseure und Meister, die einfach mit Berufserfahrung da sind. Und der Kasim rutscht da demnächst auch hin. So, und dann sagte ich so, ja, ich hätte halt einen Termin frei bei der Preiskategorie Kasim und ich hätte aber einen Tag später bei der Preiskategorie Katharina noch einen Termin frei. Und dann sagte so, ja, was das dann kostet? Und dann sage ich ihm so, ja, aber auf der Homepage steht auch jemand, der 100 Euro nimmt. Dann sage ich, ja, das wäre bei mir. Ja, wann ist denn bei Ihnen der nächste Haarschneidetermin frei? Ich glaube, ich gehe lieber dahin, wo ich ein bisschen mehr bezahle. Ja, und die Frage ist, was sende ich auch an Kunden, die wir haben, nach außen aus, wenn ich sage, ich habe den Haarschneidepreis von 100 Euro, wen kriege ich dann? Wer kommt dann auf einmal durch die Tür? Was haben die für Wünsche und Ansprüche? Ja, also vielleicht ist es auch mal ein anderes Bild, nicht immer zu sagen, oh, ich darf den einen nicht verlieren. Aber was passiert, wenn ich jemanden mit einem ganz, ganz anderen Geldpreis und vor allen Dingen Schönheitsbewusstsein habe? Das Lustige ist, diese Person hat einen 4-Wochen-Rhythmus. Der hat keinen 6- oder 8-Wochen-Rhythmus. Der hat einen 4-Wochen-Rhythmus.
Das ist ein sehr schönes Beispiel, was natürlich für die meisten Friseure, die uns jetzt gerade zuhören, als
ist ganz weit Einzelfall oben.
Ist zu ganz sehen weit ist. Oben. Genau so ist es. Ich möchte, du hast gerade schön gesagt, lass uns zum Abschluss noch ein bisschen Mut machen. Wenn wir die Preise entwickeln, ist meine Erfahrung, wenn man das geschickt macht mit dem Team zusammen, das meine ich mit geschickt, also alle einbezieht, die dann auch betroffen sind, verlieren wir unter 5% der Kunden. Also von 100 gehen maximal 5. Ja. Ein bisschen Glück, die Vollidioten, die du eh loswerden wolltest. So, Punkt 1. Können wir also schon mal sicher gehen, dass gar nicht so viel passiert. Und der nächste Punkt, es gibt einen Moment, der für die meisten Friseure hochgradig emotional ist, wenn sie sich trauen, den wahrzunehmen. Und das ist, wenn die Kundin nach der Preiskonzeptanpassung beim nächsten Mal da ist und einfach so mit einem Lächeln, gar kein Problem, weil du es bist, Sebastian, ich liebe dich als meinen Friseur, einfach 60, 70 Euro mehr bezahlt für eine große Dienstleistung. Und da als Friseur zu merken, wow, wenn ich mich zumute, die bleiben trotzdem. Das ist pures, die lieben mich. Und da dürfen wir, dieses Erlebnis versuche ich mit zu produzieren, dass Friseure viel mehr merken, oh, ich bin so gut und die mögen mich. Dieses Streicheln der Friseurseele. Und da will ich hin. Und dieses Erlebnis will ich eben auch verursachen mit den Beteiligten. Ja. Und sehr es geht schön. Vor allem immer so aus. Ja. Wenn Lieber. Jemand auf das... Ich will noch kurz was sagen. Wenn jemand auf das Thema reflektiert, es gibt ab Januar eine Masterclass zu dem Thema. Masterclass-Preise, wo ich all mein Know-how teile. Das sage ich deshalb hier nochmal, weil ich gerne will, dass wir als Branche da einen großen Schritt weiterkommen. Ich brauche also einfach mal auf mehr Menschen, dass wir es mal schaffen, uns da zu entwickeln. Ja. So, damit wir attraktiv werden, vor allem für uns selber. Na, dass es sich auch als Geschäftsführender wieder lohnt, so ein Ding einfach auch am Leben zu halten. Denn was ich wahrnehme, Entschuldigung für den kleinen Knick noch, wir haben viele stille Schließungen aktuell.
Ja.
Weil auch die Geschäftsführenden einfach keinen Bock mehr haben, für so wenig so viel Stress reinzugeben. So, und ich möchte, dass wir da den Turnaround einfach schaffen und als ganze Branche uns entwickeln. Von daher, wer Interesse hat, guckt mal auf der Website vorbei.
Ne? Genau, ich verlinke dich dann nachher in den Shownotes.
Dankeschön.
Sehr schön. Gut. Mein Lieber, das war ein ganz wunderhaftes, zauberhaftes, wunderbares und zauberhaftes, das sind die richtigen Worte an der richtigen Stelle, Gespräch. Ich hoffe, wir konnten auch mit ein bisschen Polemik und ein bisschen klarer Kommunikation vielleicht auch mal den einen oder anderen ein bisschen anfassen an Stellen, wo es vielleicht auch mal zu Reaktionen führt. Kontaktiert mich, kontaktiert den lieben Thomas bei Fragen. Wir sind auch außerhalb dieses ganzen Podcasts natürlich erreichbar. Und oder sprecht uns auf Messen, auf Veranstaltungen an, wenn ihr irgendwelches Feedback habt. Schreibt bitte in die Kommentare runter, ob es euch gefallen hat. Empfehlt es weiter. Es hilft nur, wenn wir das Ganze hier zum Multiplikator machen, du und ich.
Richtig.
Genau. Deswegen hab du erstmal jetzt einen wunderbaren. Hast du heute Feiertag eigentlich?
Nee,
ihr hattet gestern Feiertag. Stimmt, ihr hattet gestern Feiertag. Genau.
Sebastian, genieß ich es. Danke dir für das schöne Bitte. Gespräch und für deine schönen Fragen und dass das mit dir immer so fließt, wenn man spricht. Das ist einfach angenehm und toll. Und auch danke für deine Klarheit, die du mit reingebracht hast heute.
Bitte.
Merci,
gerne.
Merci.
Dirri Heng oder so, wie der Schwede sagt.
Ja, genau.
Wir sehen und hören uns, mein Lieber.
Ciao. Wir sehen und hören uns. Ciao.